Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu Notaufnahme, dem Podcast von Ärzte ohne Grenzen. Mein Name ist Anna Duschime, ich bin Journalistin und Podcasterin.
Ich bin Christian Katzer und arbeite im Berliner Büro von Ärzte ohne Grenzen.
In diesem Podcast wollen wir mit Menschen sprechen, die für Ärzte ohne Grenzen auf der ganzen Welt im Einsatz sind. Sie unterstützen dort, wo die Gesundheit der Menschen besonders bedroht ist, weil zum Beispiel staatliche Gesundheitssysteme die Betroffenen nicht ausreichend versorgen können. Das ist zum Beispiel in der Zentralafrikanischen Republik der Fall. Und um sie soll es heute gehen.
Für dieses Gespräch haben wir uns Amadeus van der Oelsnetz eingeladen, der schon häufig in der Zentralafrikanischen Republik gearbeitet hat. Amadeus, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier Gast sein zu dürfen.
Amadeus, du bist Krankenpfleger, 57 Jahre alt, bist Mitglied im Vorstand von Ärzte ohne Grenzen und hast insgesamt schon 11 Einsätze mit Ärzte ohne Grenzen hinter dir. Am häufigsten warst du in der Zentralafrikanischen Republik.
Das ist richtig, genau. Seit 2010 war ich in vier Einsätzen in der Zentralafrikanischen Republik tätig, ganz genau.
Aber bevor wir so richtig einsteigen, wollen wir unseren Hörerinnen eine Minute in die Zentralafrikanische Republik Einblick gewähren.
Die Zentralafrikanische Republik liegt buchstäblich im Zentrum von Afrika. Zwischen dem Tschad, dem Sudan, Südsudan, der Demokratischen Republik Kongo, dem Kongo und Kamerun. Weniger als 5 Millionen Menschen leben hier auf einer Fläche doppelt so groß wie Deutschland. In manchen Gebieten mit Regenwald und Trockensavanne ist das Land fast menschenleer. Was besonders fehlt, sind ÄrztInnen. Nur eine davon gibt es pro 10.000 Einwohner. In Deutschland kommt eine auf rund 200 Menschen. Eine lokale Gesundheitsversorgung existiert nur an sehr wenigen Orten des Landes. Entsprechend hoch sind zum Beispiel die Säuglings- und Müttersterblichkeit. Dazu kommen Erkrankungen wie Malaria und AIDS, die häufigsten Todesursachen. Ärzte ohne Grenzen ist seit 1997 regelmäßig vor Ort, um Geburtshilfe zu leisten und Malaria, Tuberkulose oder Hepatitis E zu behandeln. Und auch Kriegsverletzungen. Seit 2012 kommt es immer wieder zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen bewaffneten Gruppen, die mit Toten und Verletzten enden.
Wir haben in dem Wissensblock gehört, dass eine lokale Gesundheitsversorgung so gut wie gar nicht existiert. Was heißt das denn für die Menschen vor Ort, die du getroffen hast?
Ich war sozusagen in 4 Einsätzen über einen relativ langen Zeitraum in der Zentralafrikanischen Republik. Und mein erster Einsatz war in Friedenszeiten dort. Und schon in den Friedenszeiten war es so, dass es das oder eines der ärmsten Länder dieser Erde war. Und dass das einer der Länder war, in denen die Menschen sozusagen eigentlich immer auch in einem nicht durch bewaffnete Konflikte zerstörten Staat so gut wie keine Gesundheitsversorgung hatten und auch viele andere Probleme, nämlich Hunger und Vertreibung und Rebellenangriffe, trotzdem es kein erklärter Krieg war. Und das machte diese Menschen extrem vulnerabel für all diese Dinge und war ein schwerer Eindruck für jemanden wie mich, der dort gearbeitet hat und ein Ansporn, mit meinen Kolleginnen und Kollegen dort tätig zu sein.
Das heißt also in der Zentralafrikanischen Republik, also einem ohnehin schon sehr armen Land. Und dazu kommen ja noch die bewaffneten Konflikte und die Gesundheitsversorgung vor Ort kann da irgendwie nicht so richtig greifen. Nochmal die Frage, wie die Bevölkerung damit umgeht. Also vielleicht ist das schwierig aus deiner Warte heraus zu erklären, aber wie gehen die denn so tagtäglich mit diesen Herausforderungen um?
Na, es mutet so ein bisschen zynisch an, wenn man so von außen sagt, wie die damit umgehen, das ist fürchterlich, ja. damit umzugehen. Ne? Das ist die Hölle. Die Menschen haben nicht genug zu essen. Die Menschen fliehen vor bewaffneten Konflikten. Die Menschen verlassen ihre Länder. Die Menschen, ihre Ländereien, ihre Regionen. Die Menschen verlieren ihre Angehörigen. Und die Menschen sind all dem ausgesetzt, was in diesem Land sowieso so schwierig ist. Also tropische Erkrankung, Malaria, fehlende Geburtshilfe, witterungs- oder wetterbedingte oder witterungsbedingte Schwierigkeiten. All solche Dinge machen den Menschen zu schaffen in diesem Land, das für uns unvorstellbar furchtbar ist in so vielen Bereichen und das so unvorstellbar hohe Not hat. Und das natürlich in jeder Beziehung, nicht? Also und vor allem natürlich, und das betrifft Ärzte ohne Grenzen jetzt besonders, was die Gesundheitsversorgung angeht. Ja. Die Menschen leiden, die Menschen versuchen damit klarzukommen, die Menschen verlassen sich auf unsere Hilfe, auf die Hilfe der Nichtregierungsorganisationen, die in diesem Land tätig sind. Das ist ja nicht nur Ärzte ohne Grenzen, aber auch. Und das ist schwer für die Leute auszuhalten und es ist schwer für die Helfer auszuhalten, zu sehen, weil hier Not herrscht.
Also ich stelle mir das halt so vor, wenn du in einem Land lebst, was historisch mit diesen Konflikten zu tun hat und dann kommen noch dazu noch alle anderen Herausforderungen, die du gerade genannt hast. Ich glaube, ich würde das extrem frustrierend finden. Ich weiß gar nicht, wie ich dann auf die Hilfe reagieren würde. Also ob da irgendwie so eine gewisse Resignation ist oder ob man sich irgendwie immer wieder freut. Wie sich das so anfühlt, das meinte ich.
Wie das sich für die Menschen anfühlt, kann ich natürlich nur erahnen, als jemand, der aus einem reichen nordwestlichen Teil dieser Hemisphäre kommt. Ich glaube zu sehen oder glaube über die Jahre, die ich da gearbeitet habe, erfahren zu haben, dass die Menschen mit einer unglaublich stoischen Geduld das Elend ertragen, weil sie so wenig Alternativen haben. Ja. Und dass sie natürlich trotzdem unglaublich dankbar sind dafür, dass Organisationen wie die unsere in diesem Land hilft und dass wir versuchen, eine Gesundheitsversorgung ihnen anzubieten, die sie sonst in ihrem Land eben durch diesen Krieg, durch die Armut, durch die Schwierigkeiten, die dieser Staat an sich hat, nicht gedeckt werden kann oder und das ist unglaublich bewundernswert, wie diese Menschen das Leben aushalten. So ein Leben auszuhalten, ist weit von dem entfernt, was wir uns vorstellen.
Prinzipiell kann es doch auch nur punktuell sein, die Hilfe, die angeboten wird von den verschiedenen Hilfsorganisationen, auch von Ärzte ohne Grenzen. Wie kann ich mir das dann vorstellen?
Ja, genau, das ist natürlich schwierig, nicht? Also wie man so eine Hilfe organisiert in so einem Land wie der Zentralafrikanischen Republik, ist ja immer auch davon determiniert, wo kommt man denn überhaupt hin? Also die Konfliktbereiche, die Frontlinien, die unterschiedlichen Milizen, die agieren, die Ausbrüche von Gewalt, die bestimmen ja auch immer unsere Möglichkeiten. Also wo haben wir Zugang? Wo können wir denn möglichst flächendeckend und möglichst nicht punktuell, sondern möglichst umfassend versorgen? Aber das ist natürlich, da sind uns natürlich aus diesen genannten, aber auch noch aus anderen genannten Gründen natürlich große Hemmnisse stehen uns da gegenüber. Ne? Also in der Regenzeit sind viele Straßen nicht passierbar. Der Krieg macht es oft unmöglich, dass wir Gebiete erreichen, weil Krieg ist, weil geschossen wird, weil wir uns auch nur bedingt den Gefahren aussetzen können, ohne das Leben unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gefährden. Das ist alles super schwierig. Ja, manchmal ist die Hilfe nur punktueller. Wir haben das gut strukturiert. Wir haben größere Zentren, Krankenhäuser, Kliniken, in denen wir arbeiten. Und dann haben wir Outreach-Posten, also kleinere Malaria-Posten und kleinere Centre de Santé, also kleine Gesundheitsstationen, die wir besuchen, die wir versorgen, wo wir das Personal aus- und fortbilden, die wir mit Material versorgen, die wir unterstützen, in denen wir den Leuten, die dort für uns arbeiten, die mit uns arbeiten, unsere nationalen Kollegen, die wir begleiten in ihrer Arbeit, die wir immer wieder regelmäßig besuchen, um sozusagen eine möglichst flächendeckende Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen.
Sag mal, Amadeus, was waren denn dann deine Aufgaben als Krankenpfleger oder in welcher Funktion warst du denn unterwegs und was für Krankheiten hast du denn da gesehen und welche Herausforderungen fandst du als besonders schwierig?
Viele der medizinischen Herausforderungen, die das Land Zentralafrikanische Republik bietet, unterscheiden sich nicht von anderen Ländern in Zentralafrika, des Kongos beispielsweise. Also wir haben die Herausforderung der Schrecklichkeit der Malaria, die wir versuchen zu versorgen, Kinder vor allem unter 5 Jahren. Wir haben immer wiederkehrende Epidemien, Masern beispielsweise oder Meningitis, die wir versuchen. Gerade jetzt haben wir einen großen Ausbruch von Masern in diesem Land, dass wir mit Impfteams, dem wir mit Impfteams versuchen zu begegnen. Aber dann gibt es natürlich auch noch die sehr landspezifischen Sachen, nämlich die Gewalt. Also dass wir die ganzen Verletzten, die wir versuchen zu versorgen, zu erreichen, die wir operieren müssen, die wir sichern müssen, dass sie nicht weiter verletzt sind, dass sie überhaupt überleben können, sie zu transportieren. Die Geflüchteten, große Gruppen von internally displaced people, sagt man dazu auf Englisch, also Menschen, die sozusagen in dem Land auf der Flucht sind und die nationalen Grenzen nicht überschreiten, denen wir versuchen, in Flüchtlingslager aufzubauen, die wir dort versorgen, wo wir natürlich mit anderen Akteuren zusammen auch die Ernährung sicherstellen und die Dinge, die die Menschen zum täglichen Leben brauchen. Das sind so die Herausforderungen grundsätzlicher Art, denen ich als Krankenpfleger in Teams, vor allen Dingen mit im Outreach, sagt man, also in der Bewegung außerhalb der großen Basen, tief ins Land hinein versuche zu begegnen. Das ist sozusagen meine tägliche, immer wiederkehrende, über die Jahre immer wiederkehrende Herausforderung gewesen und wird es, glaube ich, auch bleiben.
Wie sieht denn so ein Tag aus, wenn du da früh aufstehst mit dem ersten Harnschrei und dann?
Wir Krankenpfleger und Schwestern sind ja immer so mit dem ersten Harnschrei. Wir sind das Frühaufstehen gewohnt, das ist auch nötig. Allein schon deswegen, weil sobald die Dunkelheit einbricht und die bricht in den tropischen, in der Nähe des Äquators schnell ein und abrupt. Und dann ist es auch häufig schnell zu Ende mit dem Licht und dem Strom, weil wir sehr haushalten müssen mit unseren Möglichkeiten, was die Produktion von Strom und Licht angeht bei Ärzten und Ganzen. Der erste Harnschrei und dann heißt es mit den Teams in den Busch, das ist nicht so einfach möglich. Man denkt sich dann mal, ach, das sind aktive Menschen, die anderen Menschen helfen wollen, setzen sich in ihre Autos und beladen die mit Dingen und fahren los. Erstmal kommt häufig dem zuvor sehr lange schon am Abend vorher beginnende oder am Tag vorher beginnende Sicherheitsbriefings. Also es ist unheimlich wichtig zu gucken, dass wir unser Personal, wenn wir uns in Gegenden bewegen, und das tun wir in der Zentralafrikanischen Republik fast immer, dass wir uns in Gegenden bewegen, die natürlich immer wieder auch von Milizen angegriffen werden, in denen sich Milizen unkontrolliert bewegen, in denen es keine staatliche Exekutive gibt, die für Recht und Ordnung sorgt, weil es, okay, das Land einfach zerstört ist. Und wir darauf achten müssen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicher in die Region unserer Arbeit fahren können und dort tagsüber unsere Teams unterstützen. Und das geht natürlich nur, wenn man so Sicherheitsbriefings macht. Und wenn alles gut ist, dann fahren wir los. Und das über viele Stunden durch Hitze und Staub auf Wegen und Pisten, die wir uns hier nicht vorstellen können, dass es so etwas gibt. Die Infrastruktur eines Landes, das seit jetzt mittlerweile 8 Jahren vom Krieg zerstört ist, kann man sich schwer vorstellen. Wenn man so Bilder aus Syrien anguckt, dann denkt man, oh Gott, die Straßen sind alle zerstört. In der Zentralafrikanischen Republik gibt es schlicht keine Straßen, im günstigsten Fall Pisten. Und dann ist man viele Stunden in Hitze und Staub unterwegs, um dahin zu gelangen, wo die Arbeit wartet, wo die Patientinnen und Patienten warten. Und die warten genauso lange, wie wir in Hitze und Staub unterwegs sind, in Hitze und Staub vor unseren Gesundheitszentren, warten sie auf unsere Hilfe, auf unsere Arbeit.
Und wie sieht dann das Zusammentreffen aus?
Das Zusammentreffen sieht so aus, dass wir dann natürlich mit den Teams vor Ort, die es in der Regel gibt, möglichst schnell und zügig und präzise und qualifiziert die große Zahl der wartenden Patienten versorgen. Und das ist natürlich extrem anspruchsvoll. Also anspruchsvoll logistisch, anspruchsvoll auch zeitlich gesehen, sozusagen, wir müssen uns beeilen, wir müssen vor der Dunkelheit zurück sein, aus Sicherheitsgründen schon. Und wir wollen jedem und jeder unserer Patienten gerecht werden und den multiplen Erkrankungen und den Verletzungen und den Schlangenbissen und dem Elend, das die Leute erleiden, beistehen.
Du hast ja vorhin so eine krasse Bandbreite an gesundheitlichen Versorgungsleistungen angesprochen. Mich interessiert aber vor allem, und du hast ja über Malaria, gerade bei Kindern unter 5 Jahren gesprochen, und weil du gerade die entlegenen Gebiete angesprochen hattest, mich interessiert die qualifizierte Ausbildung von Hebammen oder Geburtshilfe. Das stelle ich mir doppelt stressig vor. Also ich stelle mir das unglaublich anstrengend vor, wenn man auch noch in die entlegenen Gebiete fahren muss und irgendwie so ein Ausbildungsnetz aufbauen muss. Also wie macht ihr das?
Also in einem Land wie der Zentralafrikanischen Republik gibt es eigentlich sehr viele gut ausgebildete Krankenschwestern und Pfleger und Hebammen und medizinisches Personal. Die sind aber, weil es in der Hauptstadt zumindest früher eine gut funktionierende Ausbildungsstätte gab dafür, eine Universität sogar, und die gibt es auch immer noch. Das Problem ist, dass diese Leute natürlich keine Arbeit fanden und finden, Inzwischen finden sie bei uns und das heißt, wir bezahlen sie ordentlich und bilden sie fort und begleiten sie und sorgen für die Sicherheit ihrer Familien und ihrer Arbeitsstätte. Und das macht die Sache natürlich für die Leute attraktiv auch. Mhm. Ganz klar, es gibt Jobs, es gibt Ernährung, es gibt und es gibt eine Arbeit, die gut organisiert ist und die Standards anbietet, die gut sind. Und das wissen die Menschen, die für uns arbeiten, auch zu schätzen. Also wir machen gerade in der Geburtshilfe für Hebammen viel Ausbildung, viel Fortbildung und haben ein gut ausgebildetes Personal, das für uns arbeitet, in den auch in den weit entlegenen Regionen. Also oft haben wir dann manchmal sozusagen keine Hebammen, sondern Hebammenhelferinnen, die wir fortbilden und die aus den Dörfern kommen, in denen wir arbeiten und die natürlich auch nochmal einen ganz anderen Zugang zur Bevölkerung haben. Und die dann auch Entbindung vornehmen können, beispielsweise qualifiziertere als nur die Hausentbindung, die häufig so viele Probleme schafft in Ländern wie der Zentralafrikanischen Republik. Ja. Also wenn man sich vorstellt, dass eine Entbindung mit das Material für eine Entbindung, für zwei Entbindungen eigentlich nur 20 Euro kostet, dann kann man sich vorstellen, wie viele Entbindungen man mit einem guten Spendensattel schaffen kann und gut unterstützen kann. Und das ist natürlich eine feine Sache und wir arbeiten daran und das machen wir mit Freude.
Ich habe noch eine kurze Frage, weil ich mir gerade versuche, die Zentralafrikanische Republik vorzustellen. Wie ist das denn? Also ist das sicher vor Ort oder sicherer oder einigermaßen sicher? Wie kann man das einschätzen?
Wenn man das Land sich jetzt anguckt, dann ist es so, dass internationale Kräfte, die Vereinten Nationen und andere Akteure und auch die nationale Armee, die sich im Aufbau befindet, eigentlich nicht weit über die Hauptstadt hinaus für Sicherheit sorgen kann. Das endet nicht weit hinter den Grenzen von Bangui, der Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik. Das gesamte Hinterland wird natürlich versucht, von den Vereinten Nationen immer wieder zu sichern. Und da gibt es auch ein erhöhtes Engagement. Aber weite Teile des Landes sind der völligen Willkür marodierender Milizen ausgesetzt.
Ich frage mich gerade, weil dieser bewaffnete Konflikt hängt wie ein Schwert über diesem Land und über den Menschen. Und dann auch verlängert über den MitarbeiterInnen von Ärzte ohne Grenzen und den anderen Organisationen, die vor Ort quasi helfen. Wie geht ihr mit solchen Traumata um? Also ihr als Mitarbeitende erstmal.
Also das fällt mir natürlich so ein bisschen schwer anzufangen damit, wie gehen wir damit um? Bei uns als Mitarbeiter, die wir aus dem nördlichen Teil des Globus kommen, komme ich gleich dazu. Vor allem müssen wir erstmal mit den Traumatisierungen unserer Patientinnen und Patienten umgehen. Und das ist unser Primärauftrag, nicht? Also die sind ja noch viel traumatisierter, als wir das je sein können. Wenn man sich vorstellt, den Anteil der sexualisierten Gewalt, der in solchen Konflikten einen hohen Anteil hat. Also Frauen und Mädchen, die Primäropfer dieser Gewalt sind, durch Vergewaltigung und Missbrauch. Das ist eine unserer großen Aufgaben, damit umzugehen. Beschäftigen Psychologinnen und Psychologen, vor allen Dingen kulturelle Mittler, die mit diesen Menschen sprechen können. Das ist natürlich immer sehr darauf angewiesen, dass wir Leute aus dem Land fortbilden und schulen für so eine Arbeit, damit sozusagen auch ein kultureller Kontakt herstellbar ist, die Menschen sich offen fühlen, über das Furchtbare, was sie erlebt haben, auch zu sprechen. Das ist sehr wichtig. Aber klar, es ist auch so, dass auch wir Mitarbeiterinnen, die wir internationale Mitarbeiter sind, klar, also ich kann mich erinnern an einen sehr unschönen Tag in meinem vorletzten Einsatz im Nordosten des Landes, in einem Ort, der heißt Bambari, in dem ich gearbeitet habe, in dem dann sehr während des frühen Nachmittags massives Gewehrfeuer und auch schweres Maschinengewehrfeuer anfing, sehr in der Nähe unserer Basis und wir uns alle in einen Sicherheitsraum zurückziehen mussten mit armierter Decke, der uns sozusagen schützen sollte vor den Kugeln, die da ausgetauscht wurden. Und die Angst um die Patienten, aber natürlich auch die Angst um das eigene Leben, das ist nicht schön. Also das sind schlimme Stunden gewesen und das war auch nicht nur einmal, dass sowas passiert. Häufiger.
Und wie gehst du dann damit um? Was hilft dir, selber damit umzugehen? In dem Moment vielleicht?
Also in dem Moment hilft mir, ich arbeite hier in Deutschland in einem großen Drogenhilfezentrum, wo Gewalt auch relativ alltäglich ist, nicht zu vergleichen mit der Gewalt, die ich in Zentralafrika erlebe. Aber Gewalt ist etwas, was in meinem Leben relativ häufig beruflich vorkommt. Das heißt nicht, dass ich keine Angst habe. Das heißt nicht, dass ich nicht da liege und in so einem Safe Room und Angst habe, dass mein Leben zu Ende sein könnte. Ich habe davor Angst und das ist schlimm. Und dann sitzt man da mit seinen Kollegen und versucht, sich festzuhalten und sich gegenseitig Kraft zu geben. Und das ist eine gute Sache. Also das ist etwas, wo man sich gegenseitig stützt und über Länder, Nationalitäten und Hautfarbengrenzen hinaus in einer Situation ist, in der man aufeinander angewiesen ist und voneinander Kraft bezieht. Und das hat mir oder hilft mir in solchen Situationen sehr.
Du hast ja vorhin erzählt, dass du schon öfter in der Zentralafrikanischen Republik warst. Gibt es denn irgendwas, was du von früheren Einsätzen mitnimmst, also in den neuen Einsatz? Vor allem in den nächsten Einsatz. Ich weiß ja gar nicht, was bei dir ansteht. Also gibt es irgendwie so ein zentrales Learning?
Also was ich gelernt habe, ist so ein bisschen, wenn man 4 Einsätze in der gleichen Region gemacht hat, dann lernt man so ein bisschen die Seele der Menschen ganz gut kennen. Und das ist etwas, was ich immer mitnehme. Ich habe viele Kontakte zu alten Kollegen in der Zentralafrikanischen Republik, mit denen ich gearbeitet habe, in schlimmen Situationen. Und mit denen ich Sachen geteilt habe, die mir in meine Seele nie wieder verlassen werden. Und deren glaube ich auch nicht. Und das ist etwas, also Menschen aus dem Land. Und diesen Kontakt, diese Erfahrung, diese schwere und aber auch erfolgreiche und gute und produktive und effiziente Arbeiten, was wir dort gemacht haben, das ist etwas, worauf ich mich auch wieder freue. Also ich würde gerne wieder dahin gehen und vielleicht mache ich das nächstes Jahr auch. Ich glaube ziemlich sicher, dass ich das versuchen werde zu machen. Und ich freue mich über die Menschen in der Zentralafrikanischen Republik und ihre Zähigkeit und ihr Lachen und auch ihren Humor, den sie haben. Die Herzlichkeit, mit der sie in dieser schrecklichen Zeit, in so einer schrecklichen Situation Menschen empfangen und mit ihnen den Tag teilen. Und das ist was Großartiges. Das berührt mich und das macht mich froh und gibt mir Kraft und macht mich gespannt auf was Neues in diesem Land.
Ja, Amadeus, vielen Dank, dass du mit uns deinen Einsatz geteilt hast. Und ich glaube, ich spreche nicht nur für mich, wenn ich sage, dass mich das extrem berührt hat, dass was gerade vor Ort in der Zentralafrikanischen Republik gemacht wird und was da für Arbeit geleistet wird. Insgesamt ist das ein bisschen bildlicher und plastischer für mich geworden.
Vielen Dank für die Einladung, dass ich in diesem Podcast sprechen durfte. Und vielen Dank, dass ich den Menschen, mit denen wir in der Zentralafrikanischen Republik arbeiten, ein bisschen eine Stimme geben durfte. Das finde ich eine tolle Sache und ich bin sicher, die Menschen der Zentralafrikanischen Republik werden das zu schätzen wissen.
In der nächsten Folge beleuchten wir einen weiteren wichtigen Aspekt der humanitären Hilfe. Den hatten wir auch hier in der Folge so ein bisschen angesprochen, nämlich die Logistik. Um helfen zu können, spielen Menschen natürlich eine zentrale Rolle, aber ohne entsprechende Ausrüstung, also medizinisches Equipment, Strom, Wasser, sind sie hilflos. Und wie kriegt man diese Dinge eigentlich dahin? Also da, wo sie gebraucht werden. Wir sprechen hier gerade über entlegene Orte, aber auch sehr, sehr schwere Bedingungen. All das wird uns Elisabeth Brandt erzählen.
Damit Sie das nicht verpassen, liebe Hörerinnen, abonnieren Sie doch die Notaufnahme, wo immer Sie diesen Podcast gerade hören. Die weltweite Nothilfe von Ärzte ohne Grenzen ist nur möglich dank der großzügigen Unterstützung von vielen Spenderinnen. Wenn auch Sie uns unterstützen würden, würde ich mich sehr freuen. Amadeus und seine Kollegen sind auf private Spenden angewiesen. Einen Spendenlink finden Sie in den Shownotes oder auch auf msf.de/podcast. Ich würde mich freuen, Sie auch in der nächsten Notaufnahme von Ärzte ohne Grenzen begrüßen zu können. Bis dahin, alles Gute.